Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle.
Hey und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht, die ja die erste Folge der 5. Staffel ist. What? Ich kann es wirklich eigentlich gar nicht glauben, dass wir jetzt schon 5 Staffeln hier haben. Also an dieser Stelle ein dickes Danke für alle, die immer wieder einschalten und hier mit dabei sind. Ein kleiner Service-Hinweis: Wer Verquatscht schon lange kennt, der wird gemerkt haben, dass sich so eine Kleinigkeit verändert hat. Denn ich habe einen neuen Sponsor für diesen Podcast, nämlich den Avocado Store. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Online-Marktplatz für grüne Produkte, gewissermaßen die Alternative zum großen A, sage ich jetzt mal. Und das heißt auch, dass ihr ab sofort einen Code in den Shownotes findet, mit dem ihr ein bisschen was sparen könnt. Falls ihr da was im Auge habt, schaut da also gerne vorbei. Nun aber zu dieser Folge, denn das Thema ist super interessant. Es geht um Kinderrechte und insbesondere das Recht auf eine gesunde Umwelt. Und vor allem eben auch darum, dass das jetzt endlich mal umgesetzt wird, weil das gibt es eigentlich schon, dieses Recht. Und genau dafür setzt sich Terre de Somme ein. Und wer jetzt denkt, gesunde Umwelt, liegt irgendwie so ganz weit weg, weil bei uns ist das Wasser sauber und der Boden sowieso und ist irgendwie alles überhaupt nichts für uns. Der sollte erst recht dranbleiben, denn das betrifft uns alle und auch unsere Kinder sehr wohl. Wirklich. Also ich war selber ein bisschen schockiert, aber... Es ist ein mega interessantes Thema und inwiefern uns das betrifft, das bespreche ich mit Jonas Schubert, das ist der Kinderrechtsexperte von Terre de Somme. Es ist wirklich eine coole Folge geworden, finde ich, also bleibt dran, um mehr zu erfahren. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hallo Jonas.
Hallo Marisa.
Lass uns doch zu Beginn erstmal über die Basics sprechen, damit wir einfach alle eine gemeinsame Basis haben. Und zwar über die Kinderrechte im Allgemeinen. Das ist ja auch dein Fachgebiet. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde, wenn ich es richtig gelesen habe, vor knapp 30 Jahren, 1989, was irgendwie gar nicht so lange her ist, wenn man drüber nachdenkt, erst ratifiziert. Warum war und ist das denn eine sehr wichtige Errungenschaft? Kannst du das vielleicht einmal einordnen?
Ja, kann ich gerne machen. Du hast recht, die Kinderrechtskonvention oder die Kinderrechte als Idee sind noch ein relativ junges Produkt, 30 Jahre alt. Also sie sind im letzten Jahr 30 Jahre alt geworden. Und für uns als Organisation, aber auch für Kinder weltweit sind die Rechte, ihre Rechte sehr wichtig, weil sie bis zur Kinderrechtskonvention nicht als eigenständige Trägerin von Rechten anerkannt waren. Ja? Also man kann das vielleicht so vergleichen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1949 hat einfach dafür gesorgt, dass alle Menschen Rechte hatten. Dazu zählte man aber lange Zeit Kinder nicht unbedingt. Also Kinder waren das Erziehungsprodukt ihrer Eltern, wurden aber nicht verstanden als Rechteträgerin. Und das hat man 1989 danach geholt. Und seitdem versteht man Kinder auch als Rechteträger, ja.
Und welche Gültigkeit jetzt so im politischen Sinne, sage ich mal, besitzen denn diese Kinderrechte, wenn Staaten sie ratifiziert haben? Also was für einen Unterschied macht das?
Das hängt sehr stark davon ab, was die jeweiligen Länder, die die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, daraus machen, ja. Und wie stark Organisationen wie Terre de Somme ihnen auf die Finger schauen. Natürlich ist ein Land wie Deutschland, Deutschland hat die Kinderrechtskonvention in den 90er Jahren ratifiziert, dazu verpflichtet, sie dann auch umzusetzen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und Deutschland hat dann tatsächlich eine rechtliche Pflicht, die Kinderrechtskonvention auch in deutsches Recht umzusetzen. Das heißt, sie muss sichtbar sein, zum Beispiel, wenn es um den Schutz von Kindern vor Gewalt geht, wenn es um den Zugang zu Gesundheitsdiensten geht, etc. Und dann müssen Politiker einfach entsprechend konkrete Gesetze verabschieden, um der Kinderrechtskonvention Geltung zu verschaffen. Das passiert aber nicht immer. Und deswegen gibt es Organisationen wie die meine oder auch andere Kinderrechtsorganisationen, die dann vorstellig werden bei Politikerinnen und ihnen sagen, dass sie noch viel Nachbesserungsbedarf haben. Und natürlich gibt es Länder, in denen Kinderrechte kaum eine Rolle spielen, wenn man es real betrachtet.
Und das, obwohl Sie diese Konvention ja mit ratifiziert haben, richtig?
Ja, klar, aber in dem Sinne bleiben Sie dann nur auf dem Papier. Rechte. Und es kommt also immer darauf an, sie in die Praxis und in die Realität zu überführen. Und ja.
Das fand ich ziemlich interessant, weil ich habe in der Recherche oder in der Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, zum Beispiel die USA haben es ja nicht unterschrieben, dieses Abkommen. Währenddessen andere Länder es getan haben, bei denen ich jetzt erwartet hätte, nach dem, was man immer hört, ich war ja selber zum Beispiel noch nicht vor Ort, aber gerade so die Länder, die auch mit Kinderarbeit zum Beispiel Probleme haben, da sind ja einige dabei, die haben es unterschrieben, die USA haben es jetzt nicht unterschrieben. Inwiefern ist das dann für Bedeutung, wenn das, also von Bedeutung, wenn das so krass von der Realität irgendwie abweicht? Weil ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich die meisten Kinder in den USA ein Leben in Sicherheit führen können.
Ja.
Um mich mal so weit aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, wenn man mit Politikern aus der USA sprechen würde, dann würden sie einem wahrscheinlich genau das sagen, was du gerade schon betont hast, nämlich, dass die nationalen Gesetze ausreichend sind. Sie brauchen keinen internationalen Vertrag zu unterschreiben, weil ihre eigenen Regeln Kinder ausreichend schützen. Ich habe daran Zweifel. Man muss aber gleichzeitig natürlich berücksichtigen und durchaus auch in Rechnung stellen, dass es den Kindern in den USA vielleicht besser geht als in anderen Ländern, die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben. Das ist die Wahrheit. Ich glaube trotzdem, dass es so ist, dass oder dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Länder die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, weil das eine wichtige Grundlage ist, auf der dann die Kinder selber, aber auch die Organisationen, die sie unterstützen und ihre Rechte stärken wollen, auf die sie sich immer wieder beziehen können. Ja? Also wenn man die Idee von Rechten mal sich konkret anschaut, geht es dabei ja einfach darum, dass ich mich auf etwas beziehen kann, was mich selber als Person stärkt. Ja? Eine Norm, ein Wert, von dem ich sagen kann, ich habe ein Recht. Ja, und ein Staat hat die Pflicht, das umzusetzen. Das ist ein ganz anderes Argument, das ist hat eine ganz andere Überzeugungskraft, als wenn es letztlich dem Willen oder Unwillen eines Staates anheimfällt, ob Kinderrechte umgesetzt werden oder nicht. Und die USA haben natürlich auch sehr, sehr viele Probleme im kinderrechtlichen Bereich. Sie wollen sich nur nicht binden.
Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen so, wie in Deutschland ja zum Beispiel im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und auf dieser Basis kann man total viel einfordern oder auf Missstände hinweisen, weil wir uns eigentlich alle im Konsens darauf verständigt haben, das ist Teil unseres Werte- und Normenkatalogs. Und so ist es dann wahrscheinlich auch mit den Kinderrechten, oder? Wenn jemand sagt, wir setzen uns aktiv oder wir verbieten zum Beispiel Kinderarbeit oder wir sehen es als ein Kinderrecht an, dass sie ein Recht auf Bildung haben und wir nehmen das sozusagen an, dann haben die Kinder eine andere Grundlage, um dagegen vorzugehen, wenn sie nicht diese Chancen haben oder deren VertreterInnen.
Ja, genau. Also die Idee der Rechte hat eine ganz starke Symbolkraft. Und aus dieser Symbolkraft oder aus dieser Symbolik schöpfen viele Menschen und auch Kinder Kraft. Ja? Aber Rechte haben auch noch eine andere Funktion. Und zwar können sie vor Gericht eingeklagt werden. Oder der Gesetzgeber hat eine Pflicht, diese Rechte durch konkrete Vorhaben umzusetzen. Und diese Pflicht besteht natürlich nicht in der Weise, wenn Kinderrechte nicht verankert sind, zum Beispiel im Grundgesetz. Es gibt derzeit eine Initiative von vielen Organisationen in Deutschland, die fordern, dass Kinderrechte explizit im Grundgesetz erwähnt werden müssen. Bislang ist das nicht der Fall. Und das führt dazu, dass viele kinderrechtliche Belange häufig ignoriert werden oder nicht genügend Beachtung finden. Und wenn Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden würden, dann hätten Gerichte die Pflicht, sie auch in, zum Beispiel wenn es darum geht, Kindern Zugang zu Bildung zu verschaffen, dann müssten die Gerichte das auch entsprechend berücksichtigen.
Mhm.
In Zweifelsfällen, ja.
Jetzt bist du ja schon ein bisschen konkreter geworden und hast ein Kinderrecht genannt. Vielleicht schauen wir generell mal drauf. Was ist denn sonst noch so festgeschrieben? Du musst jetzt natürlich nicht alles irgendwie hier vortragen, aber einfach, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was da so für grundsätzliche Sachen einfach verankert worden sind.
Ja, es gibt so eine ganz grobe Einteilung von Kinderrechten. Man spricht im Englischen von den drei Ps. Und da geht es darum, dass Kinder Partizipationsrechte haben, die es ihnen ermöglichen sollen, sich auch auszudrücken. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, zum Beispiel, dass viele Kinder und Jugendliche auf die Straße gegangen sind und ihr Recht auf Versammlungsfreiheit und auf Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben. Ich spreche hier über Fridays for Future, ne? Oder die Klimastreiks. Das sind Rechte, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben sollen, sich an Entscheidungen zu beteiligen, sich zu äußern, zu bestimmten Dingen zu äußern. Dann gibt es Schutzrechte. Diese Rechte sollen Kinder vor bestimmten Problemen schützen. Ich habe vorhin schon auf Gewaltfreiheit hingewiesen. Es gibt zum Beispiel das Recht auf Gewaltfreiheit. Oder es gibt das Recht, nicht durch Arbeit ausgebeutet zu werden. Ja? Also das sind Rechte, die Kinder vor ganz bestimmten Problemen schützen. Und dann gibt es noch ein drittes Sammelsurium von Rechten, die Kindern einen Zugang zu gewissen Basisdienstleistungen verschaffen sollen, wie das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Wasser oder das Recht auf Nahrung. Die stellen einfach sicher, dass das Kind sowas wie eine Grundsicherung hat im Leben.
Ja. Ganz aktuell setzt ihr euch ja für ein, ich sag mal, besonderes Kinderrecht aus dieser Konvention ein, beziehungsweise dafür, dass es endlich wirklich auch umgesetzt wird, und zwar das Recht auf eine gesunde Umwelt. Warum ist das bei euch gerade ein Thema?
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz auf den Anfang unseres Gesprächs verweisen. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass die Kinderrechtskonvention jetzt 30 Jahre alt geworden ist im letzten Jahr. Und vor 30 Jahren spielten ökologische Probleme noch keine so große Rolle. Ja? Und deswegen enthält die Kinderrechtskonvention zum Beispiel nicht das Recht auf eine gesunde Umwelt. Es enthält sehr, sehr viele Rechte, die wichtig für Kinder sind, aber es betont nicht so sehr den Zusammenhang zwischen Kinderrechts und Umweltschutz. Und wir als Organisation setzen uns dafür ein, dass das nachgeholt wird. Wir wollen die Kinderrechtskonvention sozusagen updaten oder aktualisieren. Ja? Die Kinderrechtskonvention soll den Herausforderungen, vor die Kinder heutzutage gestellt sind, darauf adäquate Antworten finden. Und dazu gehört natürlich die Umwelt- und Klimakrise. Viele Kinder auf der Welt, in Deutschland, aber auch in anderen Teilen und Regionen der Erde, leiden verstärkt unter Umweltproblemen. Das kann Verschmutzung sein, das ist der Klimawandel, das kann der Verlust von biologischer Vielfalt sein noch eine ganze breite Palette von Problemen im Umweltbereich, die ganz unmittelbare Auswirkungen haben auf die Entwicklung und das Aufwachsen von Kindern.
Wie äußert sich das denn, wenn ein Kind nicht in einer gesunden Umwelt aufwächst? Also wie kann man sich das sozusagen vorstellen? Wie ist die Problemlage, mal so ganz blöd gefragt?
Ja, häufig führt es eigentlich dazu, dass ein Kind auch alle anderen Rechte nicht verwirklichen kann. Ja, ich habe vorhin zum Beispiel auf das Recht auf Wasser oder das Recht auf Nahrung hingewiesen. Und beide Rechte lassen sich eigentlich nur in einer gesunden Umwelt verwirklichen. Ja? Wir als Organisation arbeitet Terre des Hommes in vielen Ländern dieser Welt, in denen wir Projekte mit Partnerorganisationen umsetzen. Und da geht es häufig darum, dass zum Beispiel Flüsse verschmutzt werden oder Kinder durch Luftverschmutzung beeinträchtigt sind oder andere Formen von Verschmutzung. Dadurch, dass sie so stark belastet sind durch Umweltgifte beispielsweise, können sie nicht ihr Recht auf Gesundheit verwirklichen oder das Recht auf Wasser oder Nahrung. Und dadurch letztlich werden viele andere Kinderrechte auch aus der Kinderrechtskonvention in Frage gestellt. Und in dieser Hinsicht oder so verstanden ist das Recht auf eine gesunde Umwelt ein vorgelagertes Recht, eine Grundlage, damit Kinder gesund aufwachsen können.
Jetzt hast du gerade schon einen Begriff verwendet, der interessant ist oder auch eine große Rolle spielt und auch bei uns in unserem Alltag, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, und zwar diesen Begriff Umweltgifte. Was versteht man denn darunter?
Ja, Umweltgifte sind eigentlich Produkte, die nicht, also wenn man es mal kurz zusammenfassen will, das sind Produkte, die nicht in die Umwelt gehören. Ja, also viele Umweltchemikalien zum Beispiel, die durch die Produktion von bestimmten Waren in die Umwelt gelangen und dadurch mit Kindern, durch die Kinder mit diesen Umweltchemikalien in Kontakt kommen. Ja? Also ein sehr, sehr verbreitetes Beispiel ist zum Beispiel Blei. Blei wird verwendet zum Beispiel in der Produktion von Autobatterien. Oder in vielen Ländern wird Blei abgebaut, ja, damit es dann für die Produktion von Autobatterien genutzt werden kann. Aber Blei ist hochgiftig für Kinder. Und UNICEF, die Organisation UNICEF, die UN-Organisation, hat herausgefunden, dass jedes dritte Kind von Blei belastet ist heutzutage. Also 800 Millionen Kinder weltweit kommen mit Blei in Berührung und sind dadurch Umweltgiften in Anführungsstrichen ausgesetzt.
Zählt ja auch so etwas wie Mikroplastik oder die hormonell wirksamen Stoffe, die aus Plastik sozusagen in der Umwelt landen, zu diesen Umweltgiften?
Ja, genau. Das ist ein weiteres Beispiel. Und es ist ein Beispiel, das auch insbesondere für Deutschland oder in Deutschland sehr relevant
ist. Darauf wollte ich hinaus, weil das ist halt, das ist nämlich ein Thema, das ist vielen nicht bewusst. Ich glaube, die meisten Leute haben halt, wenn es um Kinderrechte und auch gerade so Umweltverschmutzung geht, im Kopf, ja, aber unsere Parks, die sind doch sauber. Hier ist ja überhaupt kein Problem sozusagen. Aber selbst wenn man jetzt nicht unbedingt keine Ahnung, sich groß dafür interessiert, irgendwie anderen Menschen einen Vorteil zu verschaffen, dann kann man wenigstens vielleicht über den Weg, hey, es betrifft auch dich und möglicherweise deine Kinder oder die deiner Freunde oder so. Das ist kein Problem, was so weit weg liegt, was man vor sich selber wegschieben kann.
Nein, in keinster Weise. Und es ist so, ich habe ja auch ein Beispiel dafür, das Umweltbundesamt führt regelmäßig Studien durch, um den Zustand der Umweltgesundheit von Kindern in Deutschland zu überprüfen. Das ist so eine wissenschaftliche Reihe, die wird alle paar Jahre durchgeführt. Und sie ist jetzt zuletzt zu dem Ergebnis gekommen, dass fast jedes Kind in Deutschland mit Plastikinhaltsstoffen nicht nur in Berührung kommt, sondern dass die im Blut und auch im Urin von Kindern, selbst neugeborenen Kindern, zu finden sind. Und häufig weiß man bei diesen Weichmachern oder Plastikinhaltsstoffen, die sich in verschiedenen Konsumprodukten auch wiederfinden, nicht, was die langfristigen Folgen sind. Ja, diese Produkte werden eingesetzt, ohne dass man bestimmt sagen kann, dass sie Kinder nicht langfristig schaden können. Ein Beispiel für so ein Produkt sind zum Beispiel Hautcremes. Ja? Die wir uns alle jeden Tag, eben wie ich es schon gesagt habe, oder wie der Name schon sagt, auf die Haut schmieren und die dadurch in den Körper gelangen. Und bei Kindern, besonders bei Kleinkindern, kann das durchaus zu langfristigen Gesundheitsproblemen führen. Das ist ein Thema, das für uns in Deutschland relevant ist. Ein weiteres Beispiel für Umweltthemen, die in Deutschland relevant sind, sind natürlich solche, die wir durch unser eigenes Konsumverhalten beeinflussen können. Ja? Oder und hier spreche ich insbesondere über das Thema Klimawandel oder die Klimakrise. Unser Konsumverhalten, unser Leben sozusagen hat starke Auswirkungen auf das Klima auch in anderen Ländern. Und insofern sind, selbst wenn diese großen Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden sind, wie Hitzewellen, die wir ja auch mittlerweile in Deutschland kennen, aber in anderen Ländern sicherlich noch stärker ausgeprägt sind, die haben auch etwas mit uns zu tun. Ne? Selbst wenn wir die unmittelbaren Folgen nicht immer so stark spüren.
Und ein Argument, was ihr ja auch liefert, um dieses Recht sozusagen zu verankern, ist ja auch, dass Kinder einfach viel stärker vom Klimawandel global gesehen betroffen sind, weil sie eben eine vulnerable, eine verletzliche Gruppe sind. Wie äußert sich das denn, dass die stärker betroffen sind oder inwiefern ist das der Fall?
Ich habe eben ja schon hingewiesen auf Hitzewellen, die durch die Klimakrise oder durch den Klimawandel hervorgerufen werden. Und Kinder und Jugendliche können sich einfach wesentlich schlechter körperlich einstellen auf Hitzeveränderungen. Ja? Also mal kurz gesagt, sie sind nicht in der Lage, mit Hitze so gut umzugehen wie Erwachsene. Und das heißt, das hat halt einfach starke gesundheitliche Auswirkungen. Oder andere oder Naturkatastrophen, die durch die Klimakrise hervorgerufen werden, wie Überflutungen etc., betreffen auch ganz besonders Kinder, die zu den Gruppen gehören, die bei Überflutungen oder Stürmen als erstes getroffen sind, die häufig von ihren Eltern und ihren Familien getrennt werden, die zu den häufigsten Todesopfern auch bei solchen Naturkatastrophen zählen. Also Kinder sind wirklich tatsächlich relativ stark betroffen.
Und wissen sich ja auch vielleicht nicht selbst zu helfen bei manchen Dingen, einfach weil sie eben Kinder sind. Das ist dann wieder dieser Punkt, Kinder sind eben nicht einfach nur irgendwie kleine, geschrumpfte Erwachsene, sondern eben ja schutzbedürftige Wesen.
Ja, genau so ist es. Und sie können eben in einer Situation der Krise häufig anders als Erwachsene nicht genau wissen, oder sie wissen nicht ganz genau, was sie tun müssen. Sie wissen nicht, wo sie sich oder wie sie sich schützen können. Gerade wenn sie von ihren Eltern getrennt werden. Und insofern muss man bei den Lösungen, die man versucht zu finden, auf die Klimakrise, aber auch auf andere Umweltprobleme, einfach da schauen, dass Kinder in den Blick kommen und die Lösungen, die getroffen werden oder gefunden werden, einfach Kinder genügend beachten. Dafür steht unsere Kampagne und unser Handeln. Mhm.
Trotzdem, ich würde gerne noch mal so auf diesen Praxispunkt zu sprechen kommen, weil auch wenn das dann sozusagen in dieser Konvention verankert ist und alle Länder das anerkennen, diese Theorie-Praxisschere, an der störe ich mich irgendwie so ein bisschen. Weil ich finde eigentlich, ja, es kann ja nicht sein, dass alle sagen, ja, wir bekennen uns dazu und dann setzen sie es aber doch nicht um. Sonst würde es ja keine Kinderehen geben, sonst würde es nicht Kinderarbeit geben, sonst würde es nicht irgendwie Menschenhandel mit anschließender Prostitution geben. Ne? Also es sind ja alles Verstöße sozusagen dagegen. Was muss denn in der Praxis passieren, damit das auch wirklich, wirklich umgesetzt wird?
Eine wichtige Voraussetzung ist aus meiner Sicht, dass zunächst einmal eben anerkannt wird, dass Kinder auch Rechte haben. Ja, und das ist der Beginn unserer Anstrengung sozusagen. Und das ist häufig nicht der Fall. Kinder werden ignoriert. Sie werden in vielen politischen Entscheidungen ignoriert. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das Klima zu schützen, wird nicht darüber nachgedacht, dass Kinder auch in 2050 noch leben werden. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass es genügend Organisationen wie Telesom gibt, aber auch andere Kinderrechtsorganisationen, die aufstehen und sich für Kinderrechte einsetzen und Politikerinnen darauf aufmerksam machen, dass sie eine Pflicht haben. Oder aber wir unterstützen direkt Kinder und Jugendliche, die sich selbst für ihre Rechte einsetzen. Das hat natürlich am meisten Überzeugungskraft. Und ich glaube schon, dass wir gesehen haben, dass das Fridays for Future eine unheimliche Kraft hatte und Politikerinnen davon überzeugt haben, strengere Klimamaßnahmen zu verabschieden, als sie es getan hätten, hätte es diese Streiks nicht gegeben. Also es gibt schon einfach eine Möglichkeit, auch politisch was zu ändern, die real ist. Ne?
Ja. Aber wie schafft man das vielleicht in Ländern, wo die PolitikerInnen nicht so gesprächsbereit sind? Also ich meine, in Deutschland habe ich das Gefühl, wenn es öffentlichen Druck gibt, dann versuchen schon irgendwie die meisten Parteien zumindest, sich irgendwie zu bewegen und darauf einzugehen und einen auch irgendwie mitzunehmen, weil die natürlich auch irgendwie um ja, Wählerstimmen buhlen, sage ich mal. In anderen Ländern, wo es Regimes gibt, die nicht auf eine Wahl angewiesen sind, sage ich jetzt mal. Da ist das ja möglicherweise, oder da ist das auch reell anders. Da ist es ja so, die setzen halt ihre Sachen von oben durch. Das ist einfach irgendwie ein anderes Politiksystem. Das heißt, da müsste ja quasi bei dem Menschen, der an der Spitze eines solchen Staates steht, ein wahres Umdenken irgendwie stattfinden, damit das auch wirklich dann passiert und irgendwie umgesetzt wird, oder?
Ja, du sprichst einen total wichtigen Punkt an. Die Kinderrechte oder auch Menschenrechte insgesamt funktionieren natürlich am besten in Staaten, in denen ein gewisser Konsens herrscht darüber, dass Menschen Rechte haben und in denen es demokratische Strukturen gibt, ja, durch die Menschen wie ich in der Lage sind, sich zu äußern kritisch. Und das ist aber nicht der Fall, oder das ist nicht der Fall in allen Ländern dieser Welt. Und da müssen wir uns dann alternative Strategien überlegen. Und dort, wo die Spielräume enger sind, müssen wir dann überlegen, was ist überhaupt noch machbar. Und da kann es zum Beispiel, in sehr vielen Ländern gibt es sehr, sehr gefährliche Situationen für Menschen und auch inklusive Kindern und Jugendlichen, die sich für Umweltbelange einsetzen. Ja? Also die Gruppe der Umwelt- und Landrechtsaktivisten ist weltweit die Gruppe der Menschenrechtsverteidigerinnen, die am meisten verfolgt werden und getötet werden. Und eine Möglichkeit der Hilfe, die wir hier noch anbieten können in solchen Situationen, ist, dass wir den Menschen vor Ort Hilfe anbieten oder Schutz bieten. Und uns vor diese Menschen stellen oder ihnen die Möglichkeit bieten, für eine gewisse Weile bei uns unterzukommen oder in Unterkünften unterzukommen, die wir zur Verfügung stellen. Oder wenn Veränderungen jetzt auf der Landesebene nicht möglich sind, versuchen wir es dann zumindest lokal Veränderungen hervorzurufen. Also selbst in Ländern, in denen sozusagen autoritäre Regime herrschen, ist es manchmal möglich, dann im kleineren, im Bezirk oder in Kreisen oder in Städten zumindest einige kleinere Veränderungen hervorzurufen. Das wären zwei Strategien, die wir ab und zu anwenden in solchen Situationen.
Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht ganz banal, aber was kann ich denn tun als Einzelperson oder wenn ich vielleicht auch in einer Gemeinde aktiv bin oder so, wenn ich jetzt irgendwie beschlossen habe, okay, gut, ich möchte dieses Recht irgendwie unterstützen, vielleicht durch Handlungen im Alltag, vielleicht durch politisches Engagement. Was für Mittel habe ich denn jetzt zu sagen, okay, ich finde das irgendwie wichtig, ich will nicht mehr dazu beitragen, dass es A, eine ungesunde Umwelt gibt und B, ich möchte den Wandel aber auch auf einer politischen Ebene vorantreiben.
Ja, dann hättest du verschiedene Möglichkeiten. Du könntest zum einen die Petition unterstützen, die Terre des Hommes im Rahmen der Kampagne My Planet, My Rights auf die Beine gestellt hat. Da geht es tatsächlich darum, die Vereinten Nationen dazu aufzurufen, das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt anzuerkennen. Ja? Das wäre ein relativ schneller Schritt. Dann kann man seine Unterschrift darunter setzen und setzt sich damit eben dafür ein, dass das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt zukünftig durch die Vereinten Nationen dann anerkannt wird und eben auch durch die Länder, die die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben. Lokal hast du natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, um dich zu engagieren. Du könntest zum Beispiel dafür sorgen, dass bei Abstimmungen über, also lokale Abstimmungen über die Einrichtung von Parks oder Grünflächen, Radfahrstraßen, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen beachtet wird. Also es ist halt einfach so, dass in vielen Gegenden und Städten die Perspektive von Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht beachtet wird, wenn eine neue Straße gebaut wird. Und da gibt es schon ganz konkrete politische Möglichkeiten, dich in die jeweiligen Prozesse einzubringen und zu sagen, nee, Kinder und Jugendliche müssen hier gehört werden oder zumindest ihre Interessen berücksichtigt. Das sind mal zwei konkrete Möglichkeiten, dich einzubringen. Wenn du oder jemand Interesse hat, Kindern und Jugendlichen auch in anderen Ländern zu helfen, dann können sie natürlich auch Projekte unterstützen. Also Terre des Hommes, aber auch andere Kinderrechtsorganisationen unterstützen finanziell und auch in anderer Weise Partnerorganisationen in vielen Ländern dieser Welt, die Umweltbildung anbieten, die Kinder vor Umweltgefahren schützen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Projekte konkret zu unterstützen. Ja.
Okay, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Gibt es noch irgendetwas zu diesem Thema, was du gerne loswerden würdest oder sagen würdest, das muss man irgendwie mal gehört haben oder so?
Also das ist eine gute Frage. Ich finde es einfach wichtig, dass man dieses Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt oder unsere Kampagne dafür versteht als politisches Engagement. Du hast ja selber schon darauf hingewiesen oder mich gefragt, wie man sich politisch für dieses Recht engagieren kann. Und ich finde einfach, dass es wichtig ist, diese Fragen ein Stück weit auch herauszuholen aus der Änderung persönlicher Lebensstile, sondern es ist etwas, das unsere Gemeinwesen betrifft, unsere Städte, das politische System in Deutschland, aber auch weltweit. Das heißt, Strukturen müssen geändert werden, und das setzt voraus, dass Politikerinnen sich auch für dieses Recht einsetzen. Und insofern ist politisches Engagement gefragt und auch persönliches. Das wäre eine Botschaft, die ich noch loswerden wollte.
Alles klar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ich wünsche euch viel Erfolg.
Ja, vielen Dank und danke, dass ich an dem Podcast teilnehmen durfte.
Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens 1 von 10 Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.